Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo Christiane.
Hallo Brenda. Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Flora. Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich fange mal an und stell dich kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist nämlich Ergotherapeutin. Du hast dich im Mai 2021 selbstständig gemacht. Auch Heilmasseurin, Rototherapeutin, bietest Babymassagen an, ganz viele verschiedene Dinge, über die wir heute vielleicht noch reden werden. Und du hast auch berufsbegleitend dein Masterstudium in Digital Healthcare gemacht. Was ich noch nie gehört habe und sehr spannend finde. Du bist als Ergotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis, aber auch selbstständig, machst Hausbesuche, bist da für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Babys, ganz viele verschiedene Dinge. Und weil man das nicht so gut vorstellen kann, ohne das Thema zu verraten, Brenda, take it away. Worum geht's heute?
Als Thema haben wir uns für heute überlegt, Ergotherapie, von richtig sitzen bis Feinmotorikstörungen, was genau ist Ergotherapie eigentlich? Um ehrlich zu sein, war meine Frage, als wir uns kennengelernt haben, was genau machen Ergotherapeutinnen? Umso mehr man sich mit deinem Beruf beschäftigt, umso mehr sieht man die große Bedeutung für die Gesellschaft. Von der Behandlung von Schlaganfallpatientinnen, Entwicklungsstörungen, Störungen der Feinmotorik bis hin zum richtigen Sitzen. Wir haben da schon viel auf deinem Instagram-Kanal von dir gelernt und wollen heute auch mit dir über Vorteile zu deinem Beruf sprechen, wie das Ergotherapeutinnen Basteltanten sind. Wir wollen heute aber auch mit dir darüber sprechen, was dein Weg in die Ergotherapie war, was genau dein Ansatz ist, wie man passende Ergotherapeutinnen findet und ob du uns schon am liebsten sagen würdest, wie wir uns besser hinsetzen sollten. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer mal besuchen?
Das Hogwarts-Schloss.
Was ist der beste Geruch?
Zitrone.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Gar nicht.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vorsicht, bissig.
Danke sagen möchte ich.
An erster Stelle meiner Mama, aber auch meinem lieben Mann und meinem Sohn, dem Paul.
Der ja gerade erst Geburtstag hatte. Also Happy Birthday im Nachhinein, zum ersten Geburtstag. Und die letzte Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
Ja, mit Milch und leider Zucker.
Perfekt, Questions to go gemeistert. Schon gut angefangen. Ich schieße gleich mal die erste große Milch- und Zuckerfrage hinterher, die da lautet, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja nicht nur darum, ob man jetzt mit Milch und Zucker oder wie auch immer trinkt, sondern eher, wo man den getrunken hat oder wie, mit wem man den getrunken hat.
Ich trinke den tatsächlich am liebsten bei meiner Mama, weil die einen Vollautomaten hat. Und ich habe nur eine Kapselmaschine. Oder mein Mann hat diese Bortoletti-Kanne und da kriege ich Haare auf den Zähnen, wenn ich diesen Kaffee trinke. Und deswegen das Erste, was ich trinke bei meiner Mama, ist ein Kaffee eigentlich meistens. Und der ist einfach super gut.
Obwohl eigentlich mit Milch und Zucker ja auch Sponsored by Bialetti heißen könnte. Weil ich glaube, das ist die häufigste Antwort. Der beste Kaffee ist Bialetti in Italien.
Na, da stehe ich wie ein Stehaufmantel dann da.
Verstehe ich gut. Er ist gut, aber einfach zu stark.
Ja,
halt ich halte es schwer aus, muss ich sagen.
Aber wir wollen ja jetzt nicht über Kaffee sprechen, sondern eigentlich haben wir viele Fragen zu deinem Beruf. Weil das Interessante ist, wenn man nicht weiß, was Ergotherapeutinnen und Therapeuten machen, ist es, glaube ich, sehr vorurteilsbehaftet. Und wenn man, ich habe jetzt ein bisschen mit mehreren Menschen darüber gesprochen, was sie so denken über Ergotherapie und so. Und es ist immer witzig, weil eigentlich weiß man wenig darüber, obwohl es extrem wichtig ist in ganz vielen Bereichen. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie ich die Vorbereitung geschrieben habe, was Ergotherapie auf Englisch ist. Das war auch ganz neu für mich. Occupational Therapy.
Ja.
Und deswegen haben wir gedacht, fangen wir von vorne an. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du zur Ergotherapie gekommen bist, was so dein Weg war, warum du das gemacht hast, wo dein Herzblut liegt und so weiter und so fort.
Ich bin in einer Arztfamilie quasi aufgewachsen. Also ich war schon immer mit der Medizin in Berührung Und bin dann durch Umwege bin ich dann einmal bei der Heilmassage gelandet, weil ich eigentlich immer Physiotherapeutin werden wollte. Aber das hat nicht so geklappt. Deswegen habe ich dann einmal die Heilmassage-Ausbildung gemacht. Und nach dreimal Physiotherapie probieren habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich noch was anderes dazu probieren, weil in der Heilmassage bleibe ich nicht. Und beim ersten Mal Ergotherapie habe ich das auch geschafft und bin da irgendwie reingerutscht. Und dann war ich Ergotherapeutin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht von Anfang an gewusst habe, was Ergotherapie ist. Also das war dann auch in der Ausbildung, habe ich dann immer mehr gelernt. Und ja, und wo steckt mein Herzblut in der Ergotherapie? Eigentlich bei den Erwachsenen und tatsächlich in der Ergonomie und in der Gesundheitsförderung und Prävention und Orthopädie. Also das sind so meine Steckenpferde, sage ich mal. Und genau, das mache ich jetzt auch vermehrt. Kinder mache ich jetzt eigentlich nicht mehr so in der Ergotherapie, sondern mehr mit der Rototherapie. Aber das ist wieder was anderes, ein bisschen. Also ja, mit Erwachsenen auf jeden Fall vermehrt.
Wenn dich jetzt jemand fragt, so, ah, und was machst du? Und du sagst, ah, ich bin Ergotherapeutin. Und dann schaust du in die Gesichter, die alle sagen, okay. Wie würdest du es, was antwortest du dann darauf?
Also, ich erkläre mal, die Ergotherapie ist für Menschen von 0 bis 99, also für jeden, für jedes Alter. Und wir unterstützen Menschen, die eine Einschränkung haben, egal ob psychisch, physisch oder geistiger Natur, dass die einfach ihren Alltag wieder selbstständig bewältigen können und auch zufriedenstellend bewältigen können. Also das ist mir als Ergotherapeutin auch wichtig. Genau, das ist so die Ergotherapie. Es heißt ja Occupational Therapy oder auch von Ergo, kommt aus dem Griechischen und heißt so tun, handeln. Also das steht eigentlich im Vordergrund in der Ergotherapie, dass man die Handlung, also die Betätigung, die der Mensch gerne ausführt, dass man die wieder hinbekommt, unter Anführungszeichen.
Was ist dann der große Unterschied zur Physiotherapie? Auch eine Frage, die wahrscheinlich nicht so selten kommt.
Nicht so selten kommt und manchmal tatsächlich, finde ich, nicht so einfach zu beantworten ist. Manchmal gibt es schon Überschneidungen, aber die Physiotherapeuten schauen, dass die Leute da gehen können und die Ergos schauen, dass sie dabei auch eine Hose anhaben.
Es ist voll spannend. Ich habe es echt eine Schande gefunden, wie ich dann mehr gelesen habe darüber. Man denkt, boah, hey, eigentlich weiß man total wenig, was diese Menschen machen. Und ich finde es interessant, auch diesen Ansatz, dass es zwischen physisch wie auch psychisch ist.
Ja.
Wo sagst du, ist das, was dir mehr liegt oder was dir wichtiger ist? Ist es eher die physische Seite oder die psychische Seite?
So in meinen Fachbereichen ist natürlich mehr das Physische, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hausbesuch mache bei einer aktuellen Frau, die ist jetzt 92 und die ist gerade in den Rollstuhl gekommen und das ist natürlich für sie wieder eine ganz neue Rolle, in der sie klarkommen muss und da muss ich schon auch wieder ein bisschen, ich nenne es jetzt mal psychisch, auch dran denken, dass ich sie trotzdem weiter motiviere und dass ich ihr trotzdem den Zuspruch gebe, dass es jetzt einfach eine neue Situation ist, aber wir machen das Beste draus und dass sie sich in der Rolle, in der sie sich jetzt neu einfinden muss, sich auch wiederfindet. Und die hat jetzt auch eine 24-Stunden-Hilfe und so, also das ist ganz, ganz neues Thema und ganz groß. Das ist halt schwierig für die Patientin gerade. Und da fließt dann schon noch das Psychische ein. In der Praxis ist es dann meistens mehr das Physische. Aber kann auch natürlich sein, dass ein Patient schon so frustriert ist, dass irgendwas nicht mehr geht oder urlang dauert, dann muss ich da auch motivieren und Zuspruch geben. Und manchmal ist Reden noch viel mehr, als dass ich jetzt ihn irgendwie jetzt physisch behandle, zum Beispiel.
Aber das heißt, du musst doch super flexibel sein. Also wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Hausbesuche, also und wenn jetzt zum Beispiel an einem Tag denkst du, ah, okay, heute ist vielleicht eher, weiß nicht, draußen ist schier, dann werden wir wahrscheinlich eher reden, weil das Gemüt vielleicht ein bisschen gedrückt ist und dann kommst du hin und sind super motiviert und denkst, ach so, gut, ja gut, dann machen wir was anderes. Also du musst da ja voll spontan auch reagieren können, oder?
Ja, generell glaube ich, dass Therapeuten, egal welcher Art, sehr flexibel sein müssen, weil sie wissen ja nicht, was eigentlich jetzt erwartet, also was einen erwartet. Weil wenn ich jetzt zu irgendeiner Patientin oder einem Patient hinkomme und da ist gerade irgendwas passiert, kann sein, dass der voll aufgewühlt ist und dann kann ich gar nicht mein Programm so fahren, wie ich mir das gedacht habe oder auch in der Praxis. Er kann sagen, oh, na, heute habe ich da ganz andere Schmerzen als das letzte Mal und ich habe mir schon ausgemalt, was ich eigentlich mache. Und dann muss ich wieder umdenken. Das lernt man mit der Zeit irgendwie. Aber es ist auch irgendwie das Spannende daran. Und manchmal steht man auch da und denkt man sich so, ah, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber man findet einen Weg.
Und du hast ja gesagt, du wolltest ursprünglich in die Physiotherapie gehen und bist dann über die Heilmassage zur Ergotherapie gekommen.
Genau.
Würdest du jetzt sagen, dass du froh darüber bist, oder würdest du noch immer sagen, Physiotherapie ist vielleicht noch irgendwann ein Programm für dich?
Boah, das ist eh, ja, ein schwieriges Thema. Ich glaube, an mir ist so eine verlorene Physiotherapeutin vorbeigegangen. Natürlich würde ich es gern noch machen, weil beides als Kombi ist mega cool. Das geht sich zeitlich nicht aus. Da muss ich realistisch bleiben. Und ich richte mir jetzt einfach die Ergo so, wie es für mich passt und mach mein Ding und das passt dann schon so.
Warum hast du dich im Mai oder halt vor Mai dazu entschlossen, es selbstständig zu machen und nicht selbst das Angestellte?
Ich habe angefangen in einem Reha-Zentrum in Baden. Das war so Orthopädie und Leute mit Arthrose, Arthritis und Rheuma und so. Das hat mir urtaugt und vom Thema her, das ist dann leider in die Hose gegangen, aus mehreren Gründen. Und dann war ich auf Jobsuche. Und dann war ich in einem, als mobile Ergotherapeutin war ich dann. Aber das ist halt noch einmal ich würde mal sagen, noch einmal eine andere Herausforderung, wenn du den ganzen Tag im Auto sitzt und draußen hat es minus 10 Grad. Schwierig. Und in den verschiedenen Haushalten, also das war nicht so meines. Und dann war ich in einem Pflegewohnhaus und ich bin auf der Demenzstation gelandet und das war für mich ganz schlimm. Also das habe ich 5 Monate durchgedruckt, das war dann auch vor Corona. Dann ist Corona gekommen und dann wurde ich gegangen oder ich bin gegangen worden oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber war gar nicht so traurig drüber, weil die Demenzstation ist noch einmal eine Herausforderung. Also da ist nicht nur einmal das Apfelmus gegen die Wand geflogen. Mir tun die Leute halt dann auch leid. Also und dann war ich ein Jahr, da habe ich dann gerade studiert, genau im Masterstudium, und dann war ich ein Jahr auf Jobsuche. Bin dann in der AVA gelandet, weil ich mir gedacht habe, ich muss irgendwas tun und war tatsächlich medizinische Schreibkraft. Und das war die härteste Schule, durch die ich, glaube ich, durchgegangen bin. Und im Mai habe ich mir gedacht, so, aus jetzt, ich schreibe sicher keine medizinischen Texte mehr, die mir angesagt werden. Wo ich manchmal ein bisschen was eingesagt habe, teilweise den Ärzten. Und dann habe ich mir gedacht, so, und der einzige Weg ist jetzt in die Selbstständigkeit. Und dann bin ich selbstständig geworden, bin es bis jetzt.
Ist aber auch ein mutiger Schritt, wenn man sagt, okay, aus der Anstellung hinaus in eine Selbstständigkeit, gerade in einem medizinischen Bereich, wo wir wissen, dass das jetzt in Österreich gar nicht so einfach ist. Da sind sicher auch schon ein paar so interessante Wendungen passiert.
Ja, es ist halt, der Markt ist eigentlich riesengroß und es ist auch sauteuer, sich da selbstständig zu machen. Man muss viel blechen, man muss viel Zeit aufwenden. Gerade auch in der Therapie, man braucht einfach Therapiematerial, man braucht eine Praxis. Da war ich am Anfang für mich am Arsch der Welt. Und dann habe ich mal in den sauren Apfel gebissen, habe da mal angefangen. Zum Glück mit Unterstützung. Weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Langsam, also das ist halt einfach ein Weg, den man geht.
Wie kommen Leute zu dir? Also wird es vom Arzt verschrieben? Wie läuft das?
Also ich bin jetzt grundsätzlich mal Kassentherapeutin für alle Kassen, also ÖGK, SVS und BWA. Und ich scheine mal in allen Listen auf. Und wo man mich auch noch finden kann, ist beim Ergoverband, ergotherapie.at. Da können mich die Leute auch finden. Und grundsätzlich kriegt man eine Verordnung vom Arzt mit Ergotherapie. Also 10-mal Ergotherapie, a 60 Minuten steht da meistens drauf. Und die Diagnose natürlich. Und die Leute kommen dann meistens einfach, entweder kriege ich ein E-Mail, was am meisten ist, Und ich rufe dann die Patienten an oder die Patienten rufen mich an und sagen dann, ja, das und dies. Und ich sage, ja, passt, kann ich machen. Da bin ich dann auch ehrlich. Und wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich die Richtige dafür bin, dann sage ich, wir müssen woanders hingehen. Oder dann empfehle ich auch vielleicht manchmal wen.
Wenn du sagst, dass du nicht die Richtige bist, wahrscheinlich, weil es einfach ein sehr körperlicher Beruf auch ist und man sehr viel so interagiert und das kriegt man dann wahrscheinlich schon übers Telefon mit, so mit, nicht so der Vibe oder Wellenlänge oder.
Nein, da geht es mir eher um die Diagnosen.
Ah, okay.
Und jetzt hatte ich zum Beispiel wieder eine Anfrage von einer Mutter, weiß ich gar nicht mehr welche Diagnose, und da habe ich dann geschrieben, ich bin einfach keine reine Kinderergotherapeutin. Ich kann das nicht so machen, wie es das Kind benötigt. Aber auch wenn ich jetzt eine Anfrage für einen Hausbesuch habe und der Patient hat Demenz, sage ich, ich bin nicht die Richtige dafür. Also da bin ich dann einfach ehrlich, weil ich mir denke, ich kann nicht alles abdecken. Wenn mich jetzt wer anruft und sagt, er hat Arthrose oder Arthritis in den Händen oder Schulterschmerzen oder was auch immer, dann sage ich, ja, bitte kommst zu mir. Das kann ich.
Ich hab das gelesen auch, dass Ergotherapeutinnen auch für so Sachen sind wie Prothesen und solche Sachen. Ich habe das nur in einer Liste gesehen, aber ich verstehe nicht, was das Ding ist, was da die Aufgabe ist.
Ich glaube, da wird gemeint Hilfsmittelberatung bzw. Hilfsmittelanpassung oder Training mit den Hilfsmitteln.
Okay.
Das heißt, ich hatte das schon mal in einem Praktikum, wenn einfach der Umgang mit einer Prothese, wie gehe ich mit diesem Ding um? Wie schaut der Alltag aus mit dem Ding? Das kann ich schon machen. Also das ist dann eher die Aufgabe. Was wir schon noch machen in der Handtherapie sind Schienen. Also Handschienen.
Zum Beispiel, wenn man Karpaltunnel hat oder so.
Ja, genau. Karpaltunnel oder Rizarthrose, also wenn der Daumen eine Arthrose hat, kann man spezielle Schienen machen. Und das machen wir tatsächlich. Ich noch nicht, weil ich keinen Hydrokollator habe, der ist riesig.
Was
Und
ist das?
das ist ein heißes Wasserbad, aber das ist so ein Riesending wie ein Würstelkocher. Nur noch größer. Und da brauchst du den Platz und die Kohle dafür.
Ich finde es so arg, dir zuzuhören, weil ich finde, also dein Aufgabengebiet ist schon von A bis Z. Das finde ich dann auch im Zusammenhang mit unserer zweiten Frage sehr interessant, nämlich, was kann man von dir lernen? Und ich kenne dich ja ein bisschen, ein paar Sachen weiß ich ja, dass man von dir lernen kann. Und zwar, man kann von dir Offenheit lernen. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wie Leute auf dich zugehen und dir dann offen sagst, was du dir denkst. Und dass du einfach auch manchmal sagst, zum Beispiel, wir haben gesprochen über Ergotherapie für Kinder und du hast zu mir gesagt, manchmal ist es auch gut, Kinder Kinder sein zu lassen. Und das habe ich eigentlich total cool gefunden. Das hört man von wenig Leuten aus ihrem eigenen Beruf, dass sie sagen, ist vielleicht nicht so notwendig. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, ein Kind Kind sein zu lassen. Und das habe ich extrem toll gefunden. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, finde ich es extrem interessant, wie du auf Menschen zugehen kannst. Weil ich glaube, mit Demenzkranken zu arbeiten, ich glaube, das muss man schon können auch. Und das braucht eine Offenheit für andere Menschen und auch einen Zugang zu Menschen, den, glaube ich, nicht so viele Leute haben.
Ja.
Das ist, was ich glaube. Was glaubst du, was man von dir lernen kann?
Ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und versuche alles sehr gut zu sehen und das Gute den Leuten auch zu vermitteln und wenig pessimistisch, also nach außen hin auf jeden Fall. Und dass man auch dran bleibt in der Therapie. Also ich rede jetzt von der Therapie vor allem. Und ich kann auch streng sein und einmal sagen, jetzt tun wir mal was, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und dass ich aber trotzdem meinen Humor dabei nicht verliere. Also gerade bei älteren Leuten kommt das immer sehr gut an. Und dann, wenn ich ihn hier ein bisschen mit Schmäh habe und dass ich Leute gut motivieren kann, glaube ich einfach. Und auch diese ruhige Art, die ich doch habe, kommt sehr gut an bei den Leuten. Und ich glaube, das kann man bei mir ein bisschen lernen, dass man sich ein bisschen fallen lässt und ein bisschen den Stress draußen lässt. Und sonst, ja, so Fachwissen, was ich halt habe. Also ich lese mich gern ein und ich lese gern über Dinge und die erzähle ich dann auch gern, sehr gern eigentlich, wenn man wer zuhört.
Wenn jetzt Patientinnen oder Patienten zu dir kommen, also nehme an, du hast sie jetzt schon angenommen. Was würde so in der ersten Einheit, sagen wir jetzt einmal, besprochen werden? Also gehst du dann wirklich so Schritt für Schritt durch? Das wird in den nächsten 10 Sitzungen passieren und am Ende werden wir dastehen und das ist das große Ziel. Oder ist es gescheiter, wenn man sagt, also wenn man nur so ein vages Ziel hat, damit die Erwartungen so ein bisschen gemanagt werden?
Also in der ersten Stunde ist mal so ein Kennenlernen, dass ich den Patienten kennenlerne, er auch mich oder sie. Ich gehe dann wirklich so durch von Name, Beruf, Alter, was machen sie gern, aber dann auch halt tief in den Alltag schauen, wo liegen die Probleme, welche Diagnosen hat er, warum ist er jetzt eigentlich bei mir, hatte der schon mal Ergotherapie, hatte der schon Physiotherapie, bei welchen Ärzten ist der? Und dann klappere ich das so ab und da gibt es so ein Assessment, nennt sich das in der Ergotherapie, also so ein Fragebogen nenne ich das jetzt einmal, wo ich wirklich den Tag durchgehe und an den Aktivitäten von dem Patienten auch, was ist dem jetzt am wichtigsten und was ist dem jetzt nicht weniger wichtig und daran mich dann orientiere, wenn der jetzt sagt, er will unbedingt wieder kochen, dann werde ich nicht sagen, na, wir werden jetzt aber am Radfahren üben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Dann schauen wir uns halt die Ziele an. Welche Ziele hat er? Welches denke ich mir? Also schon abgestimmt auf ihn natürlich. Das ist immer das Wichtigste. Der Patient steht immer im Mittelpunkt. Ich tue es mal gern eigentlich runterbrechen, die Ziele. Zielformulierung ist ein Riesenthema im Studium. Und ich habe schon für mich auch, wo will ich am Ende sein, aber ich bin ein Fan davon, den Patienten ein bisschen so kleinere Schritte zu geben und nicht zu sagen, ah, in 10 Wochen, da können sie wieder das und das und dann kann das vielleicht gar nicht. Also ich breche es ganz gern runter, weil dann bleibt er auch motiviert. Ich glaube, das kennen wir alle von einem selber, wenn wir ein Ziel haben. Genau, und dann rede ich auch so, okay, was ich anbieten kann oder was ich machen kann, von Lymphdrainage bis Narbenmassage bis Mobilisieren bis selber üben. Da schlage ich ihm das dann halt vor und er sagt dann entweder nein, das mag ich gar nicht oder das mag er gar nicht oder stopp oder was auch immer. Und ich evaluiere immer während der Therapie. Also ich schaue mir immer an, was ist jetzt gut gegangen, was nicht, wo steht der Patient gerade, wie geht es dem Patient. Also der kriegt von mir den Auftrag, sobald sich der unwohl fühlt oder sobald der irgendwie sagt, nein, das taugt mir jetzt gar nicht, der muss mir das sofort sagen. Weil ich habe nichts davon, wenn er mal nach 10 Einheiten sagt, ah, das habe ich nicht gut gefunden und das habe ich nicht gut gefunden. Und so handle ich mich eigentlich durch die Einheiten durch. Also es ist wirklich eine Zusammenarbeit von mir mit dem Patienten und umgekehrt. Ich bin eine Begleitung, sage ich immer. Und daheim müssen sie auch was tun, weil 1 Stunde in der Woche ist gar nichts. Weil die 1 Stunde ist auch nicht 1 Stunde, sondern 50 Minuten und die müssen einfach daheim was tun. Und wenn sie daheim nichts tun, dann kann ich ihnen aber auch nicht helfen. Das sage ich ihnen aber auch immer ganz ehrlich und ganz, aber sehr nett und sehr freundlich, aber bestimmt. Und die machen das dann einfach auch eigentlich meistens.
Im besten Fall.
Im besten Fall, genau. Ich erzähle ihnen einfach auch oft von mir, was ich so erlebt habe und was ich mache, damit es mir besser geht.
Und du hast vorher gesprochen von einem aktuellen Fall von einer Frau im Rollstuhl, neu. Ist es dann auch zum Beispiel auch deine Aufgabe zu sagen, okay, wie kann man ein Zuhause anpassen auf jemanden, der einen Rollstuhl hat? Ist das auch deine Aufgabe?
Ja, genau. Der zum Beispiel irrsinnig viele Teppiche daheim liegen, was ziemlich unpraktisch ist, weil man bleibt halt mit diesem Rollstuhl überall hängen. Und dann sage ich, Frau XYZ, wollen Sie nicht vielleicht einmal den Teppich wegtun? Sie stolpern drüber, der Rollstuhl kommt nicht drüber und die betreuende Person tut sie auch hart. Da tun sie sich halt wirklich schwer, die Leute. Also irgendwie was rausgeben aus einer Wohnung ist wirklich schwierig. Verstehe ich ja bis zu einem gewissen Grad, weil wenn der Raum von Teppichen lebt, leichter geht es mit Kabeln, die kann man verstecken. Aber die Teppiche rausräumen ist halt echt schwer. Oder auch, was ich mal gehabt habe, die hat so eine Türschwelle gehabt. Und ich habe gesagt, die muss weg. Da kommt kein Mensch mehr drüber. Die haben es dann irgendwie weg dann oder was drüber gelegt, damit man halt nicht drüber stolpert. Solche Sachen halt, ja.
denke mir gerade bei sowas wie Teppichen oder so Möbel, gerade bei älteren Personen ist wahrscheinlich, da hängt halt viel dran. Da denkst du, ah ja, da sind die Enkel draufkrabbelt oder da hängen ja ganz, ganz viele Emotionen auch oft an so Dingen,
genau.
Was dann ja doppelt und dreifach schwierig ist, das jetzt wegzunehmen eigentlich.
Genau, das ist halt immer dieses Emotionale und die Geschichten hängen dran und verstehe ich ja. Ich mag auch nicht alles wegräumen aus meiner Wohnung. Aber ich sage es halt immer dazu, weil ich sagen muss. Weil nicht, dass dann heißt, ah, die ist da drüber geflogen und warum hat mir keiner gesagt? Dann kann ich sagen, ich habe es gesagt. Ich werde es nicht wegräumen. Und so sichere ich mich dann halt ab.
Du hast ja vorher davon gesprochen, auch, dass du gern auch in der Prävention arbeitest. Wie ist das für dich? Also wie ist das überhaupt in Österreich? Kommen Leute eigentlich zu dir, wenn es schon ein bisschen zu spät ist? Also denkst du dir manchmal, wären es vor 5 Jahren kommen, hätte man das einfacher gehabt, die ganze Geschichte? Weil zum Beispiel, ich glaube, ganz viele Menschen, die irgendwann im Rollstuhl enden, haben ja davor schon Phasen gehabt, wo man es vielleicht ein bisschen verzögern hätte können. Glaubst du, dass es sinnvoller wäre, oft früher auf Ergotherapeutinnen wie dich zurückzugreifen und sagen, schauen wir, dass es gar nicht so weit kommt oder später so weit kommt?
Ja, ich meine, Fälle habe ich jetzt nicht wirklich gerade im Kopf, aber ich glaube schon, dass man viel präventiv machen kann und dass es da schon in Österreich fehlt oder ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann jetzt nur von da reden, aber ich glaube, da muss man viel mehr machen in der Gesundheitsförderung, Prävention. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Arbeitsplätze anschaue, Schreibtischarbeitsplätze, und wir hatten da ein Projekt damals im Studium, wo wir wirklich zu einem hingegangen sind, in einer Versicherung und Arbeitsplatzberatung gemacht haben. Ja, wenn der denn das ganze Leben lang so sitzt, wie der dort gesessen ist, da kann man keiner erzählen, dass der in 40 Jahren nicht irgendwelche Beschwerden hat. Und dann denke ich mir, warum schafft es keine Firma, gescheite Sesseln hinzugeben, gescheite Tastaturen hinzugeben? Oder wie ich in der AUVA gearbeitet habe, ich meine, das ist die AUVA, ich habe Tastaturen gehabt, da habe ich reinhämmern müssen, damit es meinen Buchstaben nimmt. Natürlich habe ich Handschmerzen danach. Oder ich war viel zu groß für diesen Schreibtisch. Dann sitze ich da irgendwie komplett wahnsinnig und natürlich hat mir alles weh dann. Und da denke ich mir schon, na, vielleicht da ein bisschen mehr investieren, um da einfach dann für später weniger Bedarf zu haben, sage ich jetzt einmal.
Glaubst du, ist das für dein direktes Umfeld Fluch oder Segen? Wenn du dann vorbeigesagt, so sitzt man nicht, setz dich gescheit hin.
Manchmal glaube ich auch ein Fluch, aber ich achte jetzt im privaten Umfeld nicht die ganze Zeit drauf. Also ich bin jetzt nicht eine, die mit dem Finger dasteht und sagt, ne, so macht man nicht. Wenn mich jetzt niemand aktiv fragt, gebe ich keine Ratschläge. Ich mag das auch nicht bei mir selber, wenn man mir ungefragt Ratschläge gibt. Also, wenn mich jetzt wer fragt, dann mache ich es gerne, aber ich zwinge niemanden was auf.
Daher kam mir ein bisschen in meiner Themenvorstellung die Frage, ob du uns jetzt schon sagen willst, wie wir eigentlich falsch sitzen. Weil ich habe das total spannend gefunden, auf deinem Instagram-Kanal einfach zu sehen, okay, voll interessant auch, was du da machst und erklärst und gerade über Arbeitsplätze, weil ich glaube, da macht man sich urwenig Gedanken darüber, dass wir so viel Zeit im Sitzen verbringen. Ich habe gestern einen Spruch gehört, viel Sitzen ist das neue Rauchen.
Ja, den habe ich letztens auch gehört. Und ich finde das super. Ja, also das Thema macht mir irrsinnig Spaß. Und soll ich jetzt zu dir was sagen?
Du kannst dir, weil es sieht niemand.
Ich habe das Gefühl, dein Bildschirm ist viel zu weit oben.
Ja, das stimmt. Das hat mit dem Mikrofon zu tun, weil ich mit Mikrofon zwischen uns sein muss. Aber ja, du hast total recht. Und ich sitze schon die ganze Zeit super aufrecht.
Ja, ich bemühe mich auch die ganze Zeit. Nicht wie ein Shrimp da zu sitzen.
Ja, bei dir schaut es aber gut aus, Christiane.
Ah, danke, ich bemühe mich wirklich sehr.
Ich wollte dich noch fragen, zum Beispiel, also bei meinem Großvater in England war das, weil wir schon sehr alt waren und dann schon einfach Themen waren, dass er vielleicht irgendwann hinfallen könnte, sich verletzen könnte, kam eine Ergotherapeutin, wie ich heute gelernt habe oder gestern, und hat Tipps gegeben, wie man das Haus verändern kann, damit er sich vielleicht nicht verletzt. Ist das auch etwas, was du bezahlt bekommst von der Krankenkasse oder ist das eine freiwillige Leistung, wenn man das haben möchte?
Naja, entweder es kommt jemand zu mir mit einer Verordnung, dann zahlt die Krankenkasse, oder man kommt freiwillig zu mir und dann bin ich meistens so nett und sage, wollen Sie sich keine Verordnung holen? Weil ich bin Kassentherapeutin und die Kasse zahlt das.
Geht auch ein bisschen darum, dass man auch auf praktische Ärzte mal aufklären könnte, was sie für Patientinnen eigentlich erweitert tun könnten.
Ja, man müsste Ärzten mal generell noch mehr erklären, was Ergotherapie ist. Weil frage ich 10 Ärzte, was Ergotherapie ist, ich glaube, 8 können es mir nicht sagen. Richtig. Der erste Gedanke ist immer Physiotherapie und nicht Ergo.
Wird deine Tätigkeit eher verschrieben von Orthopäden oder praktischen Ärzten?
Das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, die Hausärzte verschreiben mir ja eher die Hausbesuche, die älteren Leute und die Orthopäden, die schicken mir dann halt wirklich sehr spezifische Sachen. Also jetzt, wo ich jetzt wieder anfange in der neuen Praxis, habe ich einen Orthopäden und der schickt mir halt die Rizarthrose zum Beispiel oder das Carpaldunder-Syndrom. Also da ist es dann wirklich sehr spezifisch an den Fachbereich.
Ich stelle dir jetzt mal die dritte große Milch- und Zuckerfrage. Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann gibt es immer Geschichten zu erzählen. Die dritte große Milch- und Zuckerfrage lautet: Was bringt dich zum Lachen?
Ah, da habe ich auch gerade eine Patientin, die ist 80 und die ist so lustig. Die ist wirklich witzig. Die erzählt mir ich meine, die wiederholt sich zwar manchmal ein bisschen, aber das ist überhaupt kein Problem, aber die erzählt mir Geschichten aus ihrem Leben, was sie alles gemacht haben und von ihrer Frauenrunde. Also das mit einem Humor, wo ich wirklich da sitze und wirklich von Herzen lache. Weil sich die darüber so freut. Was mich auch wirklich immer zum Lachen bringt, sind einfach, wenn, also ich habe das Ziel in der Therapie, muss man einmal lachen. Das ist mein Ziel. Und egal, wie ich diesen Patienten dazu bekomme, und wenn das am Schluss ist, wenn er sagt, auf Wiederschauen und danke und dabei lächelt, habe ich gewonnen für die Therapieeinheit. Mich bringen sehr kleine Dinge auch schon zum Lachen, weil manchmal ist denen einfach nicht zum Lachen. Und dann freue ich mich über ein Schmunzeln oder ein kurzes Danke mit einem Lächeln. Braucht nicht viel, dass ich da nicht anfange zu lachen.
Aber ich glaube auch, bei allen Sachen, die mit Erkrankungen zu tun haben, ist ja Lachen auch ein gutes Heilmittel.
Ja, also Humor ist super wichtig in der Therapie, weil wenn du nur depressiv bist oder nur das Schlechte siehst, ist auch für den Heilungsverlauf nicht ganz so optimal. Man muss ein bisschen den Humor bewahren. Auch ich als Therapeutin, weil sonst werde ich ja irgendwie irgendwann ein bisschen wuggy im Kopf.
Ergotherapeuten, du unterstützt quasi im alltäglichen Umfeld. Da zählen ja auch andere Menschen dazu. Wie ist das zum Beispiel, also wenn wir jetzt einen Fall hernehmen, Schlaganfallpatient, wirklich von einem Tag auf den anderen wird es einfach komplett anders, da muss ich ja das Umfeld auch komplett umstellen. Wie gehst du damit um? Also wenn du, weil das ist ja dann doppelt schwierig, weil du nicht nur mit einem Patienten oder einer Patientin arbeitest, sondern eigentlich mit mehreren gleichzeitig.
Ja, also meistens ist es eh so, dass man dann hinkommt und es ist schon eine 24-Stunden-Pflege da. Da haben sie meistens schon eine Unterstützung, wenn es wirklich ein tragischer Fall ist. Aber natürlich muss ich auch mit Angehörigen reden. Wenn der jetzt irgendein Hilfsmittel braucht oder so, dann muss ich mit den Angehörigen reden oder was die Angehörigen auch machen können, wie die helfen können, wie die hingreifen können. Was sie machen können, wenn nicht gerade Therapie ist, dass die auch irgendwie die Hand einmal mobilisieren zwischendurch. Weil wenn ein Schlaganfallpatient kommt und der hat einen ziemlich hohen Tonus, eine hohe Spannung in der Hand und das wird nur einmal in der Woche durchbewegt, dann kommt keine Besserung rein. Und dann leite ich natürlich auch das Umfeld an, was die machen können. Aber auch manchmal, wenn denen die Decke auf den Kopf fällt, dann muss man die irgendwie auch da mit auffangen quasi. Also die halt auch in der veränderten Rolle quasi. Das ist dann vielleicht nicht nur mehr die Tochter, sondern ein bisschen so die pflegende Tochter sozusagen vielleicht. Und da wieder gut zureden oder gut zureden, dass sie sich doch eine Pflege holen. Da ist schon noch viel Redebedarf, sage ich jetzt mal. auch mit den Angehörigen, weil die darf man auch nicht vergessen.
Jetzt hast du viele Fälle, die halt auch ein bisschen wahrscheinlich auf die eigene Psyche drücken, wo sie denkt, doch schwierig und man hat ja auch Mitleid mit Menschen, denen es nicht gut geht. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, mir doch alles wurscht. Wie schaust du auf dich?
Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, finde ich, weil ich ein Mensch bin, der sehr mitfühlt oder nicht mitleidet, aber natürlich bin ich dann manchmal, einmal ist mir passiert, wo ich auch mitgekriegt habe dort, ja. Aber das finde ich dann auch wieder manchmal okay, weil es einfach auch, ich bin auch nur ein Mensch. Dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich jetzt nicht das Team um mich. Das ist halt der große Nachteil. Aber ich versuche halt dann daheim viel zu reden oder selber auch mal in Psychotherapie zu gehen, um das einfach aufzuarbeiten. Und Sport hilft mir ganz viel. Einfach rausgehen unter Leute und nicht alleine bleiben und meinen Hobbys nachgehen und so auf mich schauen. Und mir auch, was ich gelernt habe, mir nicht zu viel an einem Tag einteilen. Also ich habe Tage gehabt, da habe ich 6, 7 Hausbesuche gemacht und da habe ich einfach gemerkt, das kann ich von meiner Energie nicht. Und da schaue ich halt drauf, dass ich einfach nicht zu viele habe und dass ich meine Pausen dazwischen habe, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
Dann stelle ich dir jetzt mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Da habe ich große Pläne. Mein Ergo-Instagram-Kanal ist gewachsen. Das wäre super fein. Ich mache nur mehr Ergonomie, Gesundheitsförderung und Prävention. Ich mache Online-Beratungen in Form von E-Mail oder Zoom oder bin in Firmen unterwegs. Das wäre mein Traum. Ich mache Arbeitsplatzberatungen. Und so einen Tag in der Praxis, da suche ich es mir dann aus, welche Patienten ich habe, die mir Spaß machen. Hab viel Zeit auch für meine Kinder und das wäre das, wo ich mich in 5 Jahren sehe. Also mehr online unterwegs oder mehr in der Ergonomie unterwegs.
Wir haben ja von Anfang an, hat die Christiane, wie sie sich vorgestellt hat, auch erzählt, dass du den Master nebenbei gemacht hast. Was ist da der Beweggrund dahinter und was ist das?
Ja, ich habe Digital Healthcare studiert in St. Pölten. Was war mein Beweggrund? Viele. Die Sache ist, mir wurde immer gesagt, Flora, du schaffst die Matura nicht oder Flora, du schaffst das Gymnasium nicht. Und für mich war das dann so ein, und jetzt erst recht. Und für mich war das der Master auch noch so ein, ich zeige es jetzt allen noch einmal, dass ich das kann. Und habe mir dann Digital Healthcare ausgesucht, weil die das sehr gut verkauft haben in St. Pölten. Und ich dachte mir, boah, jetzt kann ich die Welt verändern. Jetzt lerne ich programmieren und jetzt mach mal was Cooles in der Ergotherapie oder im Gesundheitsbereich und ich kann weg von der reinen Ergo und kann in einer Firma arbeiten, die Digital Healthcare quasi machen. Ja? Also so habe ich mir das vorgestellt, so als Laie. Und ich muss ehrlich sagen, prinzipiell war es interessant und es war eine Erfahrung. Aber beruflich hat es mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Ich habe jetzt den MSC hinten stehen, das finde ich toll. Macht schon was her, aber ich würde es jetzt nicht nochmal studieren. Ich würde was anderes studieren.
Was genau ist das? Also was kann man sich unter Digital Healthcare vorstellen?
Ich habe gelernt, Grundlagen von Programmieren zum Beispiel. Und wir haben ein Projekt gemacht, das nannte sich Teletherapie quasi. Also so. Und es wurden Projekte gemacht, wo irgendwelche Spiele mit einem Stift für die Grafomotorik gemacht worden sind, glaube ich. Oder meine Masterarbeit war zum Beispiel eine Lernplattform, wo Leute interdisziplinär arbeiten oder lernen. Dass die das schon im Studium lernen, sich mit anderen Berufsgruppen zu vernetzen. Und das Ganze über eine virtuelle Lernplattform. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land, aber es gibt da auch ein Projekt, wo man erste Hilfe durch eine virtuelle Realitätsbrille, also durch eine VR-Brille lernt quasi und man sieht quasi den Fall durch diese Brille und man kann virtuell reanimieren. total schräg, aber sowas wäre mein Traum gewesen. Aber das wäre zum Beispiel Digital Healthcare.
Schon spannend, darüber nachzudenken, wie man Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsthemen digitalisieren kann. Finde ich ein total spannendes Thema, ja, weil ich glaube, wenn man sehr
Ja.
kreativ ist, kann man da schon einiges machen.
Ja, das stimmt. Aber man braucht auch die richtigen Leute dazu, weil alleine ist halt echt zart. Vor allem, mir fehlt einfach das Know-how. Aber ich würde es urspannend finden, in dem Feld noch mehr zu arbeiten und mich mehr einzubringen. Das war eigentlich auch das Ziel von dem Studium. Aber das ist dann nicht gegangen. Also das war dann einfach zu wenig und ich kann zu wenig programmieren und es gibt einfach diese Stellen noch nicht.
Aber ist das nicht das ganze Thema in Gesundheits, im Gesundheitsthema, dass eigentlich die Digitalisierung wahrscheinlich viel zu langsam voranwächst und vorangeht?
Ja, absolut. Also wenn ich mir überlege, beim ersten Arbeitgeber haben wir mit Blaupapier kopiert. Da fängt es ja schon mal an. Ich meine, ich habe mal schauen müssen, wie das überhaupt noch funktioniert. Ich meine, ich bin schnell draufgekommen, wie es funktioniert, aber wann habe ich das gemacht? Nie.
Und weil man im Podcast so schlecht sehen kann, was man macht, ich habe jetzt mal dezenterweise meinen Laptop ein bisschen nach unten gegeben.
Und wie geht's deinem Nacken?
Ich sitze sehr aufrecht. Ja,
Aber es schaut
das.
ein bisschen besser aus.
Dankeschön. Aber ich finde es total interessant, ich finde es wirklich total interessant, was du machst. Ich würde auch gerne von dir wissen, warum du mehr Erwachsene und weniger Kinder jetzt machst.
Jeder, der mit Kindern arbeitet, egal wie, ob Lehrer oder Therapeut oder was auch immer, die haben meinen größten Respekt. Du musst da so viel Energie reinstecken und auch jetzt als Ergotherapeutin speziell gesagt, es ist irrsinnig viel Geld, das du da reinstecken musst in der Kinderergotherapie. Du brauchst einen Raum, der top ausgestattet ist mit Schaukeln, Sprossenwand, am besten noch eine Kletterwand und urviel Therapiematerial. Und da bewundere ich einen ehemaligen Studienkollegen im Master von mir, der hat eine Praxis aufgebaut, die spielt alle Stückeln. Wenn ich so eine Praxis hätte, dann würde ich auch sagen, ich arbeite mit Kindern, aber es ist auch tatsächlich, weil es mich einfach sehr fordert, mit Kindern zu arbeiten. Die sorgen einfach wirklich, weil du hast nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern dann dabei, was einfach schon wieder ein anderes Kaliber ist, sage ich jetzt einmal. Und du brauchst einfach wirklich irrsinnig viel Know-how, finde ich. Und dann hast noch die Lehrer vielleicht auch dabei. Also das ist einfach riesig. Ich wäre irgendwie blöd, wenn ich meine Kenntnisse aus der Massage nicht einfließen lasse in der Ergotherapie. Ich habe jetzt einfach so einen Cut gemacht, dass ich reine Ergotherapie nicht mehr mit Kindern mache, weil ich auch meine Energie für mein eigenes Kind brauche, sage ich ganz ehrlich. Was ich schon mache, ist die Rototherapie mit Kindern. Das ist okay, weil das ist wieder ein anderes Konzept, aber das ist mehr, da gebe ich mehr Eigenverantwortung mit.
Ich weiß nicht, vielleicht weiß nur ich das nicht, aber was ist das?
Rototherapie ist ein neurophysiologisches Konzept und da geht es einfach darum, dass ich mit ganz viel Rotation in der Wirbelsäule, also da gibt es 7 Grundübungen, die Spannung im Körper reguliere, sage ich jetzt einmal ganz einfach dahingesagt. Und da geht es auch von 0 bis 99. Kopfkontrolle wird da zum Beispiel bei den Kindern viel besser. Wenn ein Kind keine Kopfkontrolle hat, das merkt man bei den Kindern, die mit der Nase schreiben zum Beispiel, sind diese Kinder, die im Zettel quasi stecken am Tisch. Und da hatte ich zum Beispiel ein Kind, der habe ich Rototherapie gemacht und die ist wirklich besser da gesessen dann. Der hat sich besser konzentrieren können, der hatte die Kopfkontrolle war viel besser. Weil wenn der Kopf dann irgendwie so jetzt übertrieben hin und her wackelt, das nimmt halt irrsinnig viel Energie weg. Das ist halt oft dann das Problem, dass die Kinder sich dann nicht konzentrieren können. Aber das ist wieder ein Riesenthema, die
Wir können mal vielleicht festhalten, Rototherapie, das machen wir vielleicht mal als extra Thema. Nicht, dass wir jetzt am Ende noch so ein Big
Ja.
Can of Worms aufmachen, weil ich glaube, für heute sind wir am Ende angelangt. Es war sehr schön. Vielen, vielen Dank. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, vielleicht auch, wo sie dich finden? wie sie dir zuschauen können und so weiter und so fort.
Also ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt ergo.flora. Der ist gerade im Aufbau und ich freue mich über viele Follower. Da kann man viel über die Ergonomie, Gesundheitsförderung und Prävention lernen. Ist jetzt nicht nur Arbeitsplatzberatung oder Arbeitsplatzanpassung. Da wird auch mal was über Pausengestaltung gesprochen oder über Stressbewältigung in der Arbeit. Und werden sicher noch andere Themen dazukommen mit der Zeit. Wenn meine Homepage fertig ist, auch unter www.ergotherapie-flora.at. Und schaut auf euch, das ist das Wichtigste.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn man dir jetzt zugehört und sagt, boah, finde ich total interessant und mir fallen spontan mehrere Leute ein, die das aufgrund der einen oder anderen Sache da viel mitnehmen können und dich wahrscheinlich bräuchten als Therapeutin. Kann man aktiv auf einen Arzt zugehen und sagen, bitte, ich hätte gerne ein Rezept für Ergotherapie.
Ja, sicher. Einfach sagen, ich hätte jetzt gerne eine Verordnung für die Ergotherapie, weil ich habe das und das und ich kenne eine Therapeutin, die macht das und ja.
Perfekt. Dann hoffe ich, dass da jetzt viele Leute zugehört haben und sich denken, die Flora wird meine Probleme lösen und die meiner Familie und Freunde. Also vielen, vielen Dank für den Einblick in deinen Alltag und deinen Job. Finde es total spannend. Ich finde es immer so total spannend, die Leuten zuzuhören, die so viele Sachen können. Ich denke immer so, boah, das kannst du noch alles. Wahnsinn.
Ja, danke. Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Chance da gegeben habt, mich da zu präsentieren. Das war wirklich nett.
Sehr nett, war voll, voll spannend. Wer sich alle anderen unserer Folgen anhören will, findet die unter www.mitmichundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.